ja, Jesus Pop Musical John Louis mit Adriano Celentano, Sänger, Schauspieler, Komponist, Regisseur, ein völlig größenwahnsinniges Projekt. 20 Milliarden Lire damals, extrem aufwendig. Ja, ein Film aus den 80ern, der über die 80er sozusagen, der Tänzer, Tänzerin aus aller Welt versammelt hat, zehntausende Statisten, 3 Jahre Vorbereitung und Herstellung, also ein ja, Projekt der Superlative.
Eine Reise durch die bunte, wilde und facettenreiche Geschichte des italienischen Genre-Kinos der 1950er bis 1980er Jahre. Das ist das Festival Terza Visione im Kino des DFF, das dieses Jahr zum 12. Mal stattfindet, und zwar vom Mittwoch, den 12. bis Donnerstag, den 20. August. Die Filme sind durchweg in raren 35mm Kopien zu sehen. Kuratiert haben das Programm mein Kollege Andreas Beilharz aus der Kinoabteilung des DFF und der Filmhistoriker Christoph Draxtra. Am Mikrofon ist Katharina Popp aus der Presseabteilung des DFF und ich begrüße herzlich zu unserem Podcast Alles ist Film. Hallo zusammen, danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
Hallo.
Hallo.
Wir fragen es im Podcast immer mal wieder, aber es schadet ja nicht, das nochmal in Erinnerung zu rufen. Terza Visione heißt ja übersetzt dritte Spielzeit. Was hat es damit auf sich? Wieso trägt das Festival diesen Namen?
Also die sogenannten Terza Visione Kinos waren in Italien in der Nachkriegszeit die Kinos, in denen sozusagen Filme, nachdem sie schon in den Prima und Seconda Visione Kinos, also den großen Premierenhäusern in den Innenstädten und dann auch in der Peripherie schon gelaufen waren, und das waren die Kinos, in denen sozusagen dann Filme noch ein Nachleben hatten, oft auch noch 2-3 Jahre nach dem Start. Kinos, die auch sozusagen dann die betreffenden Filme häufig günstiger buchen konnten bei den Verleihern, weil es sozusagen eben keine ganz aktuellen Filme mehr waren, aber eben auch häufig Kinos, in denen sozusagen etwas verruchtere Titel gelaufen sind, sensationalistischere Filme, ja, reißerische Filme. Das waren dann sozusagen, im Volksmund hat man immer gesagt, so ja, das sind sozusagen die Schnäppchenfilme, ja. Der Eintritt war häufig günstiger als in den größeren Häusern. Und als wir damals überlegt haben, wie nennen wir dieses Festival, haben wir uns dann recht schnell auf diesen Titel verständigt, obwohl wir eigentlich sozusagen schon die Quarta Visione sind, also die vierte Spielzeit der Filme her.
Was würdet ihr sagen, ist das Besondere an Terza Visione und diesem bunten Mix an Genrefilmen, den das Festival da präsentiert?
Ja, einerseits natürlich, dass man diese Filme, ja, wie schon angeklungen ist, komplett analog als 35mm Kopien sehen kann. Das ist schon sehr besonders. Gibt es in dieser Form auch nicht mal in Italien. Wird auch immer schwieriger, die Kopien zu bekommen mit der immer restriktiveren Archivpolitik, auch mit dem, man kämpft auch gegen den Verfall der Kopien sozusagen. Und das Besondere ist, dass wir versuchen, eben einen wirklich breiten, also dass wir dieses, diesen Kosmos, der sich über mehrere Jahrzehnte erstreckt, auch möglichst breit abzubilden. Es gibt auch andere Festivals, die zum Beispiel dem Italo-Western, der immer noch populär ist, sich widmen, oder Horrorfilmen, Giallo-Thrillern. Und wir versuchen aber, das sozusagen wirklich aufzufächern und in die Breite zu gehen und auch in die, sozusagen die frühen Filme, auch in den 50ern, wo es schon angefing mit Melodramen, mit Krimis, wo das Genre-Kino sozusagen die ersten Ansätze und dann aber bis hin zu den Ausläufern auch, als das kommerzielle Kino in den 80ern im Niedergang war, und sozusagen diesen ganzen Bogen zu spannen und dann auch innerhalb dieser einzelnen Dekaden auch zu schauen, was wurde produziert. Es gab ja alle paar Jahre dann auch neue Wellen von Filmen, die sehr populär waren und von denen dann ganz viele auch Rip-Offs, Remakes, Nachfolger gab. Und genau, das wirklich in der Breite irgendwie abzubilden, auch Kontraste aufeinanderprallen zu lassen, ganz unterschiedliche Positionen, die es auch gab, ja, das erfahrbar zu machen, also wie sozusagen damals, als ob man damals ins Kino gegangen wäre und auf ganz unterschiedliche Filme gestoßen ist, und das so ein bisschen zu reproduzieren, auch in diesem ja, Nachspiel jetzt sozusagen zur heutigen Zeit, aus Jahrzehnten später, wo natürlich dann auch das Spannende ist, eben nochmal in diese Zeit einzutauchen, auch zeitgeschichtlich als Zeitkapsel.
Auf was dürfen wir uns denn in dieser Ausgabe freuen? Was sind eure liebsten Leckerbissen?
Diese Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten, denn eigentlich haben wir jedes Jahr eine Liste mit ungefähr 40 bis 50 Filmen, die wir alle gerne zeigen möchten, und das müssen wir dann runterkondensieren auf um die 16, 17 Titel, und das ist immer ein sehr, sehr schmerzhafter Prozess, weil man muss sozusagen nach dem Prinzip Kilo-Darlings-Verfahren. Worauf ich persönlich mich besonders freue, sind zum einen die beiden Western, die wir zeigen. Zwei Italo-Western aus der Spätphase des Genres, als eigentlich sozusagen sich das Ganze schon ein bisschen im Niedergang befand, beziehungsweise sehr in die Comedy-Schiene getrieben wurde durch den Erfolg der Filme mit Terence Hill und Bud Spencer, haben wir jetzt zwei Filme aus dieser Spätphase, die eher nicht diesem Trend folgen, und auch gleich auch sehr unterschiedlich ausfallen. Also doch einen etwas leichteren Film, Los Amigos, der so ein bisschen auch ein Buddy-Movie wahrscheinlich ist. Ich habe ihn selbst noch nicht gesehen. Und auf der anderen Seite California von Michele Lupo, der sehr eindeutig ein Abgesang auch ist, also auf die Chronologie des Genres, wie es sich entwickelt hat, der aber auch sozusagen ein bisschen im Geiste des New Hollywood auch sich an einem ein bisschen ein geschichtsrevisionistischer Film auch ist, also so, der sich nicht mehr dem Romantizismus des US-amerikanischen Western verpflichtet fühlt und dieses düstere Weltbild, das dem Italo-Western ja eigen ist, sozusagen dann nochmal auf eine besondere Spitze treibt, eigentlich, kann man sagen, ja. Das ist was, worauf ich mich sehr freue. Und zum anderen zwei Melodramen, die wir im Programm haben. L'albero dalle foglie rosa, der Baum mit den rosa Blättern. Ein Film, den ich selbst auch für diese Ausgabe momentan dabei bin, ihn zu übersetzen, also zu untertiteln, weil es dazu noch keine Untertitel gibt. Ein Melodram sozusagen, in dem es um einen kleinen Jungen geht, der unter der Trennung seiner Eltern leidet, die gerade sich vollzieht und die Aufmerksamkeit auch des Vaters ringt, der sich zunehmend aus dem Familienleben verabschiedet. Und Melodramen dieser Art, in denen es sozusagen um die Nöte von Kindern geht, die zwischen den Fronten der Eltern aufgerieben sind, waren auch so ein kurzzeitiger Trend Mitte der 70er Jahre im italienischen Film, der in Deutschland kaum bekannt ist. Also die meisten dieser Filme kamen auch bei uns nicht ins Kino. Und wir haben in der Vergangenheit schon zwei dieser Filme gezeigt, jetzt längere Zeit nicht mehr, und haben gesagt, jetzt dieses Jahr möchten wir mal wieder einen dieser Filme zeigen. Und zum anderen La Preda, eine Dreiecksgeschichte, eine Frau, zwei Männer in Kolumbien von 1974 von Domenico Paolella, der sozusagen auch ein bisschen, würde ich sagen, kontrastiert mit dem im italienischen Kino schon sehr ausgeprägten Exotismus. Sobald man sich sozusagen nach Lateinamerika begab oder auf die Philippinen, so, dann schlagen auch schon sehr, sehr viele von kolonialistischen Kulturbildern auch geprägte Vorstellungen durch. Und ich finde, dieser Film kontrastiert das ein bisschen und stellt wirklich einfach sehr stark die Figuren in den Vordergrund und weniger sozusagen den kulturellen Kontext. Und es geht auch dezidiert eben um eine Frauenfigur, die versucht, aus einem sozialen Umfeld auszubrechen, das ihr nicht gut tut, ja, was eigentlich dann, also ich würde nicht sagen, dass es ein feministischer Film ist, so weit würde ich nicht gehen, so. Also es ist ein Film, der sozusagen ein Bewusstsein für gesellschaftliche Probleme zeigt, im Kontext einer Sparte des italienischen Genrefilms, die dann natürlich dann schon eher für ein männliches Publikum konzipiert war. Mhm. Und ich persönlich bin tatsächlich als schwuler Mann, der dann auch mal einen anderen Blick auch oft darauf wirft, habe ich oft den Eindruck, dass sich viele dieser Genre-Exploitation-Filme gerade auch in dem Bewusstsein, dass sie überwiegend von einem männlichen Publikum gesehen werden, auch daran versuchen, dieses männliche Publikum sozusagen, in diesem männlichen Publikum ein neues Bewusstsein zu schaffen, sozusagen auch gerade für die Probleme von Frauen im Umgang mit Männern. Also so, es gibt natürlich die reaktionären Exploitation- und Genrefilme, die sozusagen tradierte Vorstellungen affirmieren, aber es gibt eben auch die progressiven, die versuchen sozusagen ein bisschen als Schmuggelware eigentlich im Kontext dieses Kinos sozusagen auch ihr überwiegend männliches Publikum ein bisschen neu zu konditionieren. Und das ist eigentlich auch ein sehr, sehr spannender Prozess, den man auch im italienischen Film sozusagen Nachkriegsfilm verfolgen kann über die Jahrzehnte, wie das auch immer mehr zunimmt sozusagen, bis dann dieses Kino sozusagen langsam ausläuft in den 80er Jahren, wie Andreas vorhin schon gesagt hat, ja.
Ja, da würde ich gleich dran anknüpfen, vielleicht noch ergänzen, dass es ja ein Kino ist, das sich immer sehr stark, sehr unmittelbar an gesellschaftlichen Veränderungen und auch sehr schnell oft darauf reagiert hat. Also es gibt Filme, die zum Beispiel von Banküberfall handeln und ein paar Monate später, nachdem sich dieser spektakuläre Banküberfall, Banditen von Mailand zum Beispiel, den wir gezeigt haben mal, ein paar Monate später schon im Kino kommen, also wahnsinnig schnell auf gesellschaftliche Sachen, Ereignisse und auf Veränderungen reagiert. Also und gerade in den 60er Jahren mit Gegenkultur, mit Subkulturen, mit Avantgarde, solche Sachen fließen dann ein in diesem Kino. Und geraten da also ein Widerstreit zwischen der Kommerzialität einerseits und andererseits dem ästhetischen Anspruch und gerade dieses Spannungsfeld zwischen dem, was gesellschaftlich passiert und wie das in einem kommerziellen Feld dann sozusagen verarbeitet wird, das produziert dann hochspannende Ergebnisse und Reibungspunkte auch. Und dadurch, dass so eine Masse an Filmen entstanden ist, hat es aber eben auch ermöglicht, dass viele da eigene Handschriften entwickeln konnten und einfach, indem sie bestimmte Genres Muster bedient haben, dann auch aber sehr eigensinnig auch manchmal arbeiten konnten und sehr eigene Positionen. Deswegen hat man da auch innerhalb einzelner Genres eine wahnsinnig gute, große Brandbreite. Also zum Beispiel in meinem Polizei-Gangsterfilm, also politisch auch ein ganz großes Spektrum von sehr linken bis sehr rechten Filmen sozusagen, die auch jenseits auch das widerspiegeln, was in den 70er Jahren in Italien ja auch ähnlich wie in Deutschland, aber dann noch extremer in Italien, auch politisch los war, also auf der Straße mit Entführungen und so weiter und mit auch politisch aus, mit Gewalt ausgetragener Auseinandersetzung. Und das alles fließt auch ein in dieses Genre, in das Genre-Kino, ja, das sich immer sehr direkt speist, eben dass eben was gesellschaftlich passiert und auch ein breites Publikum eben interessiert ist. Sehr nah dran am Puls der Zeit und dadurch als Zeitkapsel natürlich wahnsinnig interessant heute. Ja, aber um nochmal zurückzukommen auf die Frage nach den Leckerbissen oder nach den Favoriten im Programm, da vielleicht auch nochmal kurz, wir haben ja das Konzept dadurch, dass wir eben alles Filmmaterial zeigen und ein Erlebnis bieten wollen, was man so zu Hause nicht reproduzieren kann, was auch immer in immer weniger Kinos überhaupt zu erleben ist, haben wir da sozusagen immer so zwei Kategorien von Filmen, könnte man grob sagen, nämlich einerseits die, die jetzt eigentlich nicht besonders selten sind, die man vielleicht im Streaming findet, wo es Blu-rays, DVDs gibt, aber wo es, weil sie visuell sehr opulent sind, weil sie einfach wahnsinnig toll gemacht sind und dann im Kino nochmal auf Filmmaterial eine ganz andere Wirkung natürlich entfalten, wo viele Leute auch sagen, sie haben es zwar zu Hause im Regal stehen, aber das jetzt im Kino zu sehen, die Farben von Dario Argento, Mario Bava im Kino zu erleben, die Historie, die originalen Farben auf Filmmaterial, das ist einfach ein Erlebnis, da gehe ich auch nochmal ins Kino, das ist was Besonderes, was ich nur dort geboten bekomme. Und dann zeigen wir noch Filme, die man teilweise gar nicht sehen kann, die zum Beispiel eben jetzt eigens fürs Festival untertitelt werden, davor gar nicht zugänglich waren, schon sprachlich, oder wo wir alte deutsche Fassungen zeigen von Filmen, die es auch gar nicht in eigenen Fassungen im Netz gibt, auf DVD, Blu-ray, Streaming. Also da haben wir einerseits die sehr seltenen Filme und andererseits die Filme, die wo es eine seltene Gelegenheit ist, die mal im Kino zu erleben. Und bei der Kategorie der quasi bekannteren Filme, da haben wir einen ganz großen Klassiker diesmal, Sei Donne per l'Assassino, Blutige Seide von Mario Bava von 1964. Und das ist eigentlich ein Meilenstein, so ein bisschen das Gründungsmonument des sogenannten Giallo-Thrillers, also dieser speziellen Spielart des Kriminalfilms-Thrillers mit Horrorfilmelementen, die sich in Italien dann in den 60ern und vor allem 70er Jahren entwickelt hat und die auch den maßgeblich den amerikanischen Slasher-Film dann später beeinflusst hat. Und ja, bei diesem Film von Mario Bava steckt da schon ganz viel drin und vor allem ist es ein Film, der mit Farbe und Licht malt, sozusagen in glühenden Farben und bei dem wir lange auch eigentlich davon ausgingen, dass wir da nicht den adäquat präsentieren können, weil in den 60er Jahren ja relativ, aus heutiger Sicht ist es relativ harmlos, aber die Mordszenen waren damals ging damals über das Gewohnte hinaus und deswegen wurde der Film fast überall nur zensiert, erstmal im Kino gezeigt. Und wir gingen davon aus, dass wir als analoge Kopie den gar nicht anders bekommen können, aber mittlerweile hat sich eine dänische Kopie gefunden, wo da ist der Film erst in den 70er Jahren erschienen, konnte dort dann ungekürzt gezeigt werden, weil da die längst ein ganz anderer Standard sozusagen. In den 70er Jahren war das dann nichts Außergewöhnliches, nichts besonders Hartes mehr. Dann konnte man den Film ungekürzt zeigen und diese Kopie zu bekommen, die vielleicht weltweit die einzige ist, in sehr schönen Farben. Das ist wirklich was ganz Besonderes, diesen Film nochmal so zu erleben und auch das Bahnbrechen des Films ästhetisch nachvollziehen zu können. Das ist, glaube ich, ein großes Highlight. Zeigen wir deswegen auch quasi nach dem Kernzeitraum des Festivals auch nochmal eine Wiederholungsvorstellung. Und dann würde ich vielleicht rausgreifen in Filmen wie Inesorabili, Unerbittliche Liebe von Camillo Mastrocinque. 1950, ein ganz seltener Film ist, den man ja eigentlich nicht momentan gar nicht sehen kann anders. Da haben wir eine alte deutsche Kinofassung finden können. Und ja, das ist so ein früher Vorläufer, auch das ja, ein Film, der sich mit mafiösen Strukturen in Sizilien und überhaupt auseinandersetzt im Kino. Quasi ein Krimi-Melodram-Mischung und das ist sehr spannend. Den kennen wir selbst nicht, weil man ihn gar nicht sehen kann, jetzt eben auch in der digitalen Form. Da sind wir sehr gespannt draus und solche Ausgrabungen ja, machen dann sozusagen das auch besonders, das Festival, dass man eben jetzt nur hier sehen kann und wer weiß, ob man sie nochmal irgendwo sehen kann.
Ja, das ist vielleicht auch eine Besonderheit, die man noch hervorheben sollte, sozusagen, dass wir auch oft Filme zeigen, die wir selbst nicht gesehen haben oder noch nicht sehen konnten in vielen Fällen, auch weil sie eben so selten sind und nur in analoger Form momentan existieren. So haben wir tatsächlich jetzt eben auch mehrere Filme im Programm, die bisher noch nicht digital in angemessener Form ausgewertet wurden. Und das sind auch für uns dann immer besondere Highlights natürlich, weil man auch teilweise jahrelang gehegte Neugierde endlich befriedigen kann. Ja.
Ich zitiere mal aus einem Filmtext, um einen Einblick zu geben. Die Story entsendet einen weltoffenen Priester mit Hang zur Technologie in ein Kloster, das tote Nonnen produziert.
Also das stammt aus dem Text zu L'altro Inferno. Das ist ein Film des Genres, das man im englischsprachigen Raum heutzutage gewöhnlicherweise als Nunsploitation-Film beschreibt. Das heißt, das sind häufig eben Softsex-Filme oder auch manchmal Filme mit einem leichten Horroreinschlag, wie in dem vorliegenden Fall, die in Nonnenklöstern spielen und das in Italien gerade sozusagen in den 70er Jahren enorm populär war. Und das erklärt sich natürlich auch ein bisschen vor dem kulturellen Hintergrund. Also Italien ist ein Land, das sozusagen von jahrhundertelangem Katholizismus geprägt ist, auch von natürlich von klerikal verordneten patriarchalischen Geschlechterrollen, die dann der Faschismus auch ein Stück weit natürlich nochmal forciert hat. Deswegen wohnt diesem Genre auch eine sehr italienische Lust an der antiklerikalen Transgression inne, die auch von diesen Filmen sehr, sehr unterschiedlich sozusagen aufgegriffen wird. manchmal sozusagen sehr sensationalistisch, reißerisch, betont auf Sex und Gewalt, wie in dem vorliegenden Fall. Es gibt aber auch innerhalb dieses Genres fast schon feministische Filme, die sozusagen für die damalige Zeit überraschend progressiv erzählen, sozusagen von der Aneignung des Frauenkörpers und von der Bevormundung der Frau durch die Kirche, wie zum Beispiel von Domenico Paolella, von dem wir dieses Jahr La Preda im Programm haben, Die Nonne von Verona oder Der Nonnenspiegel. Das sind Filme sozusagen, die schon sehr früh von der Misogynie, die sozusagen befeuert von der katholischen Kirche und der Inquisition im Mittelalter herrschte, so, und natürlich auch sehr, sehr gut in den Zeitkontext passen, so, also so die Diskurse, die damals ja auch innerhalb der italienischen Gesellschaft teilweise mit großer Leidenschaft geführt wurden, so, also man muss sich das vorstellen, ein Land, das sozusagen gerade erst eben aus dem Faschismus erwacht ist, ja, das noch sehr, sehr stark auch gespalten ist, der industrielle, reiche Norden, der moderne und auf der einen Seite und der traditionelle, agrikulturelle Süden auf der anderen Seite. Das sind auch schon zwei Welten innerhalb des eigenen Landes so. Und dann kommt in diese Gemengelage hinein noch, kommen die großen gesellschaftlichen Umbrüche der späten 60er und frühen 70er Jahre. Und darauf hat das Kino, wie Andreas vorhin auch schon gesagt hat, natürlich mit unterschiedlichsten Antworten gegeben. Und manchmal haben sich natürlich Filme sozusagen nur spekulativ dieser Diskurse bedient und gesagt, wir greifen diese Themen auf, aber ziehen sozusagen die entsprechenden Schauwerte daraus, Sex und Gewalt. Andere Filme wiederum haben das sozusagen auch als eine Möglichkeit verstanden, tatsächlich ernsthaft, mit einer großen Ernsthaftigkeit diese Themen zu verhandeln und auch als eine Plattform verstanden, gesellschaftlich diesen Diskurs zu führen. Wir versuchen da auch immer ein bisschen zwischen diesen beiden Polen hin und her zu pendeln, also sozusagen sowohl die eine als auch die andere, sowohl den einen als auch den anderen Ansatz abzudecken, um eben, wie wir schon jetzt mehrfach betont haben, auch der Vielfalt dieses Kinos gerecht zu werden.
Ihr habt es gerade selbst bereits schon ein bisschen angedeutet und auch uns in der Kinoprogrammheftredaktion ist es beim Durchgehen der Werbetexte, der Stills, der Zitate, aus denen dann Filmtexte entstehen, ist es auch so ein bisschen aufgefallen. Viele der Inhalte der Filme sind ja vielleicht nicht ganz besonders gut gealtert aus diesen italienischen Genrefilmen. Viele deuten auf krude Inhalte hin, zum Beispiel auf Kolonialismus, auf Rassismus, auf Sexismus sowieso. Bei dem ein oder anderen Film war es ein bisschen schwer, einen Filmstil zu finden, auf dem kein nackter Busen zu sehen war. Kann man denn solche Filme heute eigentlich noch zeigen? Und wenn ja, wie?
Also zeigen kann man diese Filme natürlich selbstverständlich. Die Frage ist natürlich, zu welchen Reaktionen führt das? Andreas und ich kuratieren ja gemeinsam Filmprogramme schon seit den späten Nullerjahren und sind auch ein bisschen mit dieser Frage groß geworden, in Anführungszeichen. Das heißt, diese Frage hat sich uns schon immer wieder auch gestellt über die Jahre beim Kuratieren historischer Filmprogramme. Und unsere persönliche Strategie ist, glaube ich, ein bisschen zum einen, dezidiert in den Austausch zu treten mit unseren Zuschauerinnen, was zum Beispiel sexistische Inhalte angeht, sozusagen zu fragen, wie ist es euch jetzt gegangen mit diesem Film irgendwie, wie bewertet ihr das? Und das auch immer ein bisschen als Feedback in die nächste Festivalausgabe mitzunehmen. Und zum anderen setzen wir aber auch sehr stark einfach auf die Mündigkeit unseres Publikums, weil wir auch festgestellt haben über die Jahre, nach den Filmen stehen wir auch draußen mit den ZuschauerInnen, hören den Gesprächen zu, nehmen teil an den Gesprächen und stellen auch fest, wir haben im Schnitt ein sehr, sehr selbstreflektiertes Publikum, ein Publikum, das sozusagen diese Frage sich selbst auch immer wieder stellt. Es werden sehr, sehr viele dieser problematischen Inhalte oder Themen auch dann direkt nach den Filmen im Gespräch der ZuschauerInnen untereinander auch verhandelt. Und das ist sozusagen etwas, worauf wir uns ein Stück weit auch verlassen können, denke ich so, ja. In Kinemathek und Filmmuseen findet man dann doch auch überwiegend ein Publikum vor, das mit diesen Diskursen vertraut ist und sozusagen auch selbst untereinander diese Diskurse austrägt. In Fällen, in Extremfällen, in denen wir das Gefühl haben, sozusagen, dass es wichtig ist, nochmal zusätzlich zu dieser Auseinandersetzung anzuregen, versuchen wir auch das Publikum nochmal dezidiert dazu zu animieren, aber das ist ein bisschen auch eine Frage, um welchen Film geht es, aus welcher Zeit stammt dieser Film sozusagen. Je älter der Film, desto eher, sag ich mal, verlassen wir uns auch darauf, dass unser Publikum das im Zeitkontext sieht. Je jünger der Film, desto eher muss man dann vielleicht auch sagen, so wenn es sich eben um einen extremeren Fall handelt, irgendwie, okay, warum zeigen wir diesen Film? Also so, wir versuchen uns immer dieser Frage auch zu stellen, warum zeigt ihr diesen Film? Deswegen versuchen wir auch vor vielen der Filme sozusagen Einführungen entweder selbst zu machen oder halten zu lassen. Da bemühen wir uns auch seit mehreren Jahren verstärkt darum, sozusagen auch Filmwissenschaftlerinnen und Filmkritikerinnen zum Beispiel auch anzufragen, um eben auch deren Perspektiven einzubringen, was gerade auch im deutschsprachigen Raum im Umgang mit dem italienischen Genrefilm bisher leider noch nicht besonders verbreitet ist. Also im englischsprachigen Raum sieht es anders aus. Da sprechen regelmäßig Filmwissenschaftlerinnen wie Kat Ellinger oder Sam Dayan sprechen regelmäßig Audiokommentare für italienische Genrefilme ein. Das ist im deutschsprachigen Raum leider noch nicht so üblich und wir versuchen da auch ein bisschen eine Vorreiterrolle oder eine Vorbildfunktion einzunehmen und das auch so ein bisschen zu pushen. Und stellen aber auch immer wieder fest, es ist gar nicht so leicht, also tatsächlich eben dann Einführende zu finden, die sozusagen auch ein gesteigertes Interesse an diesem Kino haben. Also es ist tatsächlich, die Auseinandersetzung mit dem italienischen Genrefilm ist in Deutschland bisher schon eine Männerdomäne und wir sind sehr darum bemüht, das ein bisschen zu verändern, ja, aber es ist ein zögerlicher Prozess. Wir tun unser Möglichstes, aber sind da eben auch ein bisschen, hängen auch ein bisschen davon ab, sozusagen, was können wir im Rahmen unserer Möglichkeiten da auch machen, ja.
Würdet ihr dann sagen, dass das womöglich sogar eines der besonderen Verdienste von Terza Visione ist, dass das Festival bei den Filmgesprächen dazu einlädt, eine gewisse Ambiguitätstoleranz einzuüben, dass man lernt, wie mit aus heutiger Sicht problematischen Filmwerken oder Szenen umzugehen ist?
Ja, kann man glaube ich schon so sagen, beziehungsweise versuchen wir das zumindest. Das ist schon immer auch ein Work in Progress. Ich glaube, das gilt allgemein für solche Dinge, wie Sachen sich in der Gesellschaft entwickeln. Das sind ja auch Aushandlungsprozesse innerhalb einer Gesellschaft und auch wie man mit Kultur umgeht. Das ist natürlich auch ein größeres Thema, wo wir jetzt im Podcast hier nur ein paar Schlaglichter drauf werfen können und ein bisschen was skizzieren. Aber natürlich jetzt nicht umfassend, weil das natürlich sehr komplexes, weites Thema ist. Ja, eigentlich die Frage berührt, wie geht eine Gesellschaft allgemein mit der Vergangenheit um? Und ich denke, das hat Christoph ja schon angedeutet, es ist auch ein großer Unterschied, ob jetzt ein aktueller Film problematische Inhalte hat und die ja dann tendenziell ja auch bewusst platziert und auch versucht, eine Wirkung zu entfalten in der jetzigen Gegenwart. Oder ob man ja einen 50 Jahre alten Film hat, der vielleicht auch Jahrzehnte nicht gezeigt wurde, eigentlich eher ein historisches Artefakt ist und von dem jetzt auch keine relevante Wirkung ausgeht und der vielleicht eher auch unbewusst Inhalte oder aus der Zeit heraus enthält. Ich finde, das ist ein großer Unterschied zwischen aktuellem, zwischen Gegenwartskino und zwischen historischem Kino. Und man sieht ja auch eine interessante Gegenläufigkeit. Ich hatte ja vorher den Mario Bava-Film erwähnt, der in den 60er Jahren, Blutige Seide, der damals ja unerhört war, weil er Mordszenen fast wie kleine Kunstwerke gezeigt hat und in dem Krimi-Plot sozusagen auch ein bisschen ausgespielt hat. Und das war schon in den 70er Jahren dann schon nicht mehr besonders ungewöhnlich. Und heutzutage ja, sind die Multiplex weitaus härteres zu sehen und der Film wirkt relativ harmlos. Also das heißt, da hat man Filme, die einst aufsehenerregend waren, kontrovers waren, heute bei weitem nicht mehr. Und dann hat man Umgekehrtfälle, die vielleicht damals harmlos gewirkt haben, weil sie Sachen enthielten, die in der Gesellschaft einfach hingenommen wurden, normal waren, so hat man gesprochen. Ja, Dinge, die die Leute gar nicht als irgendwie problematisch wahrgenommen haben, die aber jetzt mit einigen Jahrzehnten später, wie sich Gesellschaft gewandelt hat, dann plötzlich doch eben vielleicht sexistisch, rassistisch, diskriminiert wirken können. Also da hat man, denke ich, zwei gegenläufige Zeitebenen sozusagen oder Arten von, wie sich Filmen dann im Laufe der Zeit die Betrachtung dann ändert. Und gleichzeitig hat man natürlich auch mal eine Gratwanderung angesichts auch allgemein der Polarisierung auch der Gesellschaft und wie dann auch ja immer weiter man versucht auch verschiedene, also auch im Saal natürlich auch Leute, die sich sehr mit sehr großem Hintergrundwissen reinsetzen und andere, die vielleicht jetzt nur spontan einen Film sehen und da vielleicht gar nicht unbedingt das Hintergrundwissen aus der Zeit mitbringen und das dann beides zu erreichen, ist natürlich auch ja gar nicht so einfach und auch immer wichtig dann, dass einerseits das Publikum sich ernst genommen fühlt, andererseits aber eben dann auch irgendwo abgeholt und ja, dass man nicht auch nicht zu viel voraussetzt. Die Gratwanderung ist nicht ganz ohne. Genau, und und dann kommt grundsätzlich zur Frage, zeigen, also einerseits natürlich so, dass wir ja auch lange diskutieren, wie Christoph auch schon angedeutet hat, was man zeigen. Wir zeigen ja nicht willkürlich einfach Filme und es ist auch so, dass jetzt ja gerade in diesem Programm sind es auch keine Extremfälle dabei, es ist auch nichts dabei, was jetzt irgendwie, also es sind Filme, die, soweit sie eben keine absoluten Raritäten sind, dann auch irgendwo auf DVD erschienen sind, FSK-Freigaben haben und so weiter. Also da ist es dann eher eine Einzelfallabwägung, was man halt sozusagen dann trotzdem in dem Rahmen von dem Festival zeigt, was man eben dann nochmal so besonders, wie man es eben zeigt, ja, eben mit Einführungen, mit auch Diskussionen danach, ja, indem man im Gespräch bleibt und der versucht, diesen Spagat zu machen, eben, dass man einerseits die historische Einordnung macht, aber dann doch auch die Filme auch wirken lässt und nicht zu sehr dann auch alles abfedert, weil, ja, Filme sollen ja auch ihre Wirkung trotzdem entfalten können, das ist ja auch wichtig, dann trotzdem mit einer gewissen Unvoreingenommenheit einfach mal schauen, wie wirkt ein Film und dann Klar, und es gibt immer die zwei Ebenen. Wie wirkt er heute unmittelbar auf uns und wie wirkt er, wenn man auch versucht, ihn aus dem film- und gesellschaftshistorischen Kontext heraus zu verstehen, der Zeit, als Produkt auch der Zeit. Und ich glaube, es ist wichtig, immer das zuerst zu versuchen und dann natürlich in Bezug zu setzen in die eigene Gegenwart, passiert dann automatisch natürlich auch. Aber diese zwei parallelen Ebenen, sehr spannend. Und gleichzeitig ist auch wichtig, Filme zeigen heißt ja nicht, deswegen sie komplett und umfassend zu affirmieren. Und ich glaube, das ist auch jetzt von Seiten des Publikums nicht der Fall. Also das heißt, wenn problematische Aspekte enthalten sind, kann ja trotzdem auch sehr viel anderes Spannendes enthalten sein. Oder ein Film ist auf eine Weise problematisch, in anderer Weise aber durchaus auch schon damals progressiv gewesen und auch heute noch interessant. Und gerade weil da die Blickwinkel und die Aspekte sehr, sehr ambivalent und sehr ausdifferenziert sein können, glaube ich, macht das Kino auch so spannend gleichzeitig. Und das ist ja der Verweis darauf, dass viele Zeitgenössische-Regisseurinnen sich auch bedienen an diesem ästhetischen Fundus dieses Kinos, an dieser audiovisuellen Wildheit, an der Risikobereitschaft, zeigt, glaube ich, auch, dass da auch eben viel drinsteckt, was zum Beispiel auch die lange queere Rezessionsgeschichte auch insgesamt von Genre- und Exploitation-Kino angeht, was da auch an Aneignungspotenzialen drinsteckt und was eben, wie viele verschiedene Schichten drinstecken, weil es vielleicht auch eben auch ein freieres, weniger reglementiertes Kino ist, nicht gerade im Vergleich jetzt zu einem Autorenkino, das dann sehr auf eine Stimme hin, auf eine Handschrift von vornherein konzipiert ist, oder auf heute auf Förder- oder Mainstream-Kino, das dann sehr auf dem Markt oder auf Förderjurys inszeniert ist. Und da hat man so ein Kino, das sehr schnell aus dem Bauch heraus und wo auch viel dann auch zum Beispiel Drehbuchautorinnen oder auch Darstellerinnen auch mal Spuren hinterlassen haben, weil es eben etwas freier, etwas unmittelbarer gedreht wurde. Ich glaube, das ist auch sehr spannend, da lässt sich viel finden und das macht das Kino auch heute für viele auch so inspirierend, glaube ich, noch.
Ja, und am Ende des Tages soll das Ganze aber natürlich auch trotzdem dem Publikum noch Spaß machen, denn natürlich sind Genrefilme auch Unterhaltungsfilme und dementsprechend werden auf sozusagen Dinge, die aus heutiger Sicht eher zu Stirnrunzeln oder vielleicht bei manchen Menschen auch zu Empörung führen könnten, werden auch dann regelmäßig, darüber wird auch oft gelacht. Und das ist, denke ich, auch eine angemessene Reaktion in vielen Fällen, denn gewaltvolle Dynamiken sozusagen werden letzten Endes auch können durch ein Lachen auch aufgebrochen werden. So. Das ist sozusagen was man auch bei dem Festival immer wieder beobachten kann. Es ist uns auch wichtig, dass der Spaß am Festival nicht getrübt wird durch traumatische Seherfahrungen, so, die für die einzelne Person natürlich trotzdem sich einstellen können. So. Also wir haben sozusagen dann einen Saal, der manchmal bei manchen Vorstellungen ausverkauft ist, 130 Leute, und da wird natürlich jede Person auch individuell anders reagieren auf den jeweiligen Film, und man kann es niemals allen recht machen, so, aber wir versuchen so viele Leute wie möglich mitzunehmen.
Und um jetzt am Ende vielleicht nochmal den Bogen zurück zum Anfang zu schlagen oder zu der Frage zu den Favoriten, zu den besonderen Leckerbissen und da vielleicht auch den jetzt nicht anwesenden Co-Kurator Felix Mende indirekt zu Wort kommen zu lassen, der jetzt beim Podcast nicht dabei sein konnte und der allgemein diesmal wegen anderer Verpflichtungen ein bisschen kürzer treten müsste. Aber er hat einige Filme beigesteuert und einem Film lag ihm besonders am Herzen, den wir dann auch zum Auftaktabend zeigen und zu dessen Hintergründen dann Felix sicher einiges Spannendes erzählen wird. Und zwar das Jesus-Pop-Musical Joan Louis mit Adriano Celentano, Sänger, Schauspieler, Komponist, Regisseur, ein völlig größenwahnsinniges Projekt. 20 Milliarden Lire damals, extrem aufwendig, eine der teuersten Produktionen eigentlich der Zeit. Der ein Film aus den 80ern, der über die 80er sozusagen, der Tänzer, Tänzerinnen aus aller Welt versammelt hat, zehntausende Statisten, 3 Jahre Vorbereitung und Herstellung, also ein Projekt der Superlative, das dann aber leider auch schnell, also mit dem sich Celentano vielleicht schon ein bisschen verhoben hat mit 163 Minuten. Der Film wurde auch sehr schnell auch in Italien 30 Minuten gekürzt. In Deutschland kam er in 50 Minuten gekürzter Fassung ins Kino und wir zeigen jetzt wieder die Originalfassung, 163 Minuten mit eigens erstellten deutschen Untertiteln. Ja, und ich glaube, das ist gerade beim Faktor einfach Spaß haben mit einem Film, mit diesem Popmusical. Ich glaube, das ist ein guter Film, erstmal mit guter Laune in das Festival zu starten und einen schönen, bunten, beschwingten Auftakt.
Alles klar, dann danke ich für das Gespräch und wünsche noch eine gute Vorbereitung. Das war mein Gespräch mit meinem Kollegen Andreas Beilharz aus der Kinoabteilung des DFF und dem Filmhistoriker Christoph Draxtra. Beide haben das italienische Filmfestival Terza Visione kuratiert, das vom 12. bis 20. August im Kino des DFF Genrefilme der 1950er bis 1980er Jahre zeigt. Sichert euch am besten jetzt schon eure Tickets. Wenn ihr nichts verpassen wollt, was sonst so im DFF passiert, abonniert auch gerne unsere Podcasts Filmgeschichte in Objekten oder Alles ist Film. Aber jetzt erstmal danke fürs Zuhören und wir sehen uns hoffentlich im Kino bei Terza Visione.